Du hast noch nicht genug von Zukunftsthemen? Dann werde Teil unserer Zukunfts-Community und umgib dich mit Menschen, die die Zukunft genauso lieben wie du. Nur noch für kurze Zeit kannst du die FutureMe-Membership für nur 1 Euro testen. Schau jetzt in die Shownotes und werde zum Zukunftsmacher.
Hallo und herzlich willkommen zu deinem Zukunftspodcast, dem Podcast über Zukunft, Innovationen und inspirierende Erfolgsgeschichten. Ich bin Sven Gaborjanski, Zukunftsforscher, Leiter des größten Zukunftsinstituts in Europa und, wenn du willst, dein Zukunftscoach. In diesem Podcast will ich dich unterstützen, deine bestmögliche Zukunft zu erkennen, zu entwickeln und zu erreichen. Denn deine Zukunft beginnt jetzt. Also, los geht's! Heute habe ich im Zukunftsmacher-Podcast eine Frau zu Gast, von der die meisten von euch ganz sicher schon gehört haben. Sie ist auf den ganz großen Bühnen unterwegs. Vor Corona ist sie getourt durch all die Städte, durch die man eben so tourt, wenn man große Tourneen macht. Sie redet über etwas Wesentliches, was für jede Zukunftsentwicklung, also jede Zukunftsentwicklung eines Unternehmens oder einer Person ganz wichtig ist, sich nämlich loszumachen von den Tricksern, von den Manipulateuren, von denen, die einem irgendwie schlechte Energie geben und einem zurückhalten, in die eigene Zukunft zu gehen. Und hier ist sie, Profiler Susanne. Hallo Susanne, grüße dich.
Hallo Sven, ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Hallo Leute.
Du, wir reden gleich über die Zukunft und wie man das macht, ja, also psychologisch gesehen und vielleicht sogar etwas aus deinem Gebiet, aus der Kriminalistik, wie man das macht, sich da frei zu machen. Aber als allererstes stelle ich dir die Frage, wie jeder und jedem anderen auch, ganz am Anfang. Wir reden über die Zukunft. Freust du dich auf die Zukunft persönlich?
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das Leben hat ja so viele unglaublich spannende Inspirationen parat, dass ich eher schade finde, wie schnell die Zeit fließt, weil ich am liebsten alles mitnehmen würde. Also auf jeden Fall, I'm excited. Also ich bin hochgradig gespannt, weil mich, ich sag jetzt, ist es ja die Gegenwart, aber dann früher war es die Zukunft, immer wieder überrascht hat mit dem, was es so gibt, was geht und wie es uns das Leben auch leichter macht.
Nun gibt es im Augenblick ja offensichtlich in dieser Welt relativ viele Menschen, die Angst haben. Angst vor der Zukunft, Angst vor dem nächsten Schritt, Angst vor diesem, vor jenem. Hast du das auch in deinem Umfeld? Wie gehst du damit um?
So, ich fange mal vorne an bei deinen vielen Fragen.
Ja, Entschuldigung.
Ich fange in a row. Okay, ja, es gibt echt eine Menge Leute, die sich davon kriegen lassen, dass es eine schnellere Zeitqualität gibt. Guck mal, jetzt habe ich mich sogar schon verbal überschlagen. Also unsere Welt verändert sich schneller und gravierender. Und vor der Veränderung haben die Leute Angst. Das können sie aber wenig formulieren. Das wirkt dann auch immer so ein bisschen unfähig. Also sagen sie, ich habe vor der Zukunft Angst. Es ist dann irgendwas Nebulöses. Und genau das ist auch der Fehler, meiner Meinung nach. Sie lassen es so nebulös, statt sich dem zu stellen. Und je nebulöser etwas ist, was man nicht greifen kann, desto mehr kann es einem Angst machen, wenn man sich davon kriegen lässt. Ja. Dann hat man irgendwann Angst vor der Angst. Und ich glaube, da sind viele Leute, dass sie glauben, irgendwie dann, also irgendein Zeitpunkt in der Zukunft, da würde etwas passieren oder sein und darauf müssten sie sich vorbereiten und sie wissen nicht, wie das geht. Faktisch aber müssen sie ihr Leben hier und jetzt leben und die Zukunft kommt ja eh, das ist wie die Zeit, die fließt einfach durch. Und was die Leute nicht verstehen, ist, dass sie nicht die Zukunft zu managen haben, sondern sich in der Zukunft. Also letztendlich ist, glaube ich, ist dasselbe wie mit dem anderen Z-Begriff. Zukunft oder Zeit, same, same. Mhm. Zukunft kann ich nicht managen, die Zeit kann ich nicht managen, ich habe mich zu managen. Und wenn ich mich im Griff habe, ist doch wurscht, was kommt, oder?
Ja.
Also was soll denn, also natürlich gibt es Innovation und Veränderungen, aber alles folgt Mustern, gut, das ist jetzt vielleicht auch die merkwürdige Brille, die ich als Profiler aufhab, aber alles folgt Mustern und auf die Muster kann ich reagieren. Es ist ja nicht so, als wäre die Vergangenheit immer nur toppitopp gewesen.
Absolut.
Alle überlebt, deswegen sind wir hier, also schaffen wir den Rest auch noch.
Du, interessanterweise hat man ja auch nicht Angst vor der Vergangenheit und vor der Gegenwart hat auch kaum einer Angst, also vor dem, ja, sondern immer nur vor der Zukunft. Ja. Du, lass uns da gleich ein bisschen tiefer einsteigen, aber am Anfang nochmal habe ich eine Bitte. Lass uns dich erst nochmal ein bisschen genauer kennenlernen. Kannst du dich vielleicht selber vorstellen? Was muss man von Susanne wissen? Von Profiler Susanne natürlich.
Also, was mir das Wichtigste ist, ist meine und damit hoffentlich auch unsere Mission Aufklärung. Ich glaube, auch gerade mit Blick auf die von dir angesprochenen Ängste, dass die Unsicherheit der größte Angstmacher ist. Und die Mission Aufklärung dient dazu, die Leute in eine Selbstbemächtigung zu bringen. Ich bin von der Profession Profiler, also tatsächlich Ermittlerin. Das wird gerne vom Laien so gesehen, wie man das beim Tatort sieht, also Fernsehkommissar. Ne? Da muss man dann beim LKA oder BKA sein. Und dann sagen sie mir, ja, sind Sie denn verbeamtet? Nee, um Gottes Willen. Ja, aber dann sind Sie überhaupt Profiler. Was ist denn das? Also ein Profiler ist ein Ermittler, jemand, der analysiert. Sowas wie, jetzt übertrieben gesprochen, wie ein Wissenschaftler, der aber nicht ein Forschungsobjekt in der Zukunft anschaut, sondern ein Vergangenes, nämlich eine Tat. Er forscht und ermittelt, wer hat denn den Quatsch gemacht? Das ist das, was die Kommissare tun. Oder wir Profiler, also eine andere Form der Ermittler, wir schauen, wie konnte es zustande kommen, systemisch, also welche Umgebungsfaktoren haben bewirkt, dass dieser eine diese Tat vollbringen konnte. Das heißt, der Kommissar guckt retrospektiv, singulär auf den oder die Täter. Der Profiler schaut auf das System, ist quasi Systemanalytiker und schaut, was im System läuft falsch, dass das überhaupt passieren konnte, dass jemand so eskalieren konnte. Mhm. Das bedeutet auch, wir Profiler sind in der Wirtschaft tätig und jetzt nicht so bei Blut, Vergewaltigung und Mord, sondern vorrangig bei Korruption, Missmanagement, organisierter Kriminalität, das ist unser Job mehr. Weil es um die größeren, globaleren Dinge geht.
Nun gehst du ja, wenn du auf Bühnen gehst, wenn du vor tausenden Menschen sprichst in all den Städten, ja, wo du so, also woher man dich so am meisten kennt, die Menschen, die da hingehen, die haben ja jedenfalls, also so vermute ich, dass jetzt nicht jeder Einzelne mit irgendwelchen Kriminalfällen zu tun oder auch nicht mit Korruption und Manipulation in der Wirtschaft. Aber was ist denn die Brücke sozusagen? Warum ist das für einzelne Menschen, die irgendwie an ihre Zukunft denken, die an ihre persönliche Weiterentwicklung denken, was können die daraus lernen, was ihr Profiler da könnt?
Ich hole ein ganz kleines bisschen aus, wenn ich darf. Die Frage, die mir auch oft gestellt wird, ist, Susanne, als Profiler arbeitest du doch im Verborgenen, warum so laut? Weil ich Aufklärung und Ermittlung ist Aufklärung in zwei Richtungen verstehe. Einmal retrospektiv auf den Fall, das heißt, dass ich Taten ermittle, um Täter dingfest zu machen, auf dass die keine weiteren Schandtaten betreiben können. Das ist der eine Fall. Und aber auch prospektiv, wenn Menschen verstehen, wie Täter ticken und wie sie agieren, also was die Handlungsmuster von Verbrechen, Betrug, Manipulation sind, können sie sich selbst besser schützen. Das heißt, die Aufklärung muss auch auf, in Anführungsstrichen, potenzielle Opfer gehen. Weil wenn ich nur Opfer aufkläre oder nur Taten, ist es schon passiert. Also im schlimmsten Fall ist einer tot oder so arg betrogen, dass er in die Pleite geht. Mental, emotional, monetär. Das darf nicht sein. Wenn also viele denken, mit dem Profiler habe ich gar nichts zu tun, das ist gar nicht meine Welt, dann würde ich sagen, der Aufklärungsbedarf ist sehr dringend, denn jeder von uns kennt einen Mörder, weiß es aber nicht. Jeder von uns wurde schon betrogen, realisiert es aber nicht zwingend. Und ich, die ich in der Wirtschaft tätig bin und auch Unternehmer berate, bin eher immer wieder verwundert, dass die Betroffenen, nenne ich das jetzt mal statt Opfer, also dass die Betroffenen spüren, da läuft was schief, aber nicht auf den Punkt genau sagen können, was exakt und in welchem Ausmaß. Ich glaube, viele sind vollkommen schockiert, welchen Strafbestand da sie eigentlich vorliegen haben, während sie immer noch denken, ja, vielleicht ist es doch irgendwie blöd jetzt gelaufen, aber dennoch legal. Und das ist mein Job, da aufzuklären. Also einmal, was machen Täter, auf welche Weise tun sie es und in welchem Ausmaß liegt das eigentlich vor? Das ist erstmal die Problemermittlung. Und dann, und ich glaube, deswegen kennen mich so viele und deswegen bin ich auch bereit und sehr willig, auf Bühnen zu gehen und laut davon zu sprechen, geht es ja an die Veränderungsmöglichkeit. Wie gehe ich damit um? Also wie kriege ich da blöd gesprochen, so ein Betrüger aus dem System, so eine Zecke aus dem Pelz. Und wie im nächsten Schritt immunisiere ich mich und mein System so, dass nicht gleich der Nächste kommt und sich wieder bemächtigt, meine Ressourcen.
Ich grübel immer noch über den einen Satz, der natürlich, der Satz, irgendwie jeder von uns kennt einen Mörder. Ich scanne gerade bei mir meinen Bekanntenkreis durch und, und überlege, wie hast du einen Tipp, wie ich darauf komme, wer es ist?
Vielleicht ist das besser, wenn du es nicht weißt.
Könnte sein, ja. Ja.
Also ich glaube, dass das nicht so hilfreich immer zwingend ist. Rein statistisch kennt jeder einen Mörder. Es lässt sich anders gar nicht vermeiden. Der Großteil der Täter laufen ja auch unentdeckt durch die Gegend. Also gerade wenn es nicht um Mord geht, sondern um Betrug, da kommen viele Menschen mit Dingen durch, wo ein Jurist und auch ein Profiler die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Mhm. Auch das, was teilweise ganz salonfähig im Miteinander, im Betrieb oder auch meinetwegen über einen Gartenzaun gemacht wird, das sind keine Kavaliersdelikte. Also wir hatten gerade in diesem Jahr einen Fall, da ist jemand von Coach zu Kriminell innerhalb von 5 Monaten mit allein 9 Straftaten. Also wir haben da eine Auflistung von 48 Deliktvarianten, nicht Einzeldelikte, sondern allein Deliktvarianten. Einige davon wurden mehrfach betrieben. Da muss ich sagen, das ist schon enorm. Und die aktuelle Zeitqualität, nenne ich es jetzt mal, ist, dass die Leute in einer Überforderung grundsätzlich relativ frei drehen. Und dann haben wir, wenn sie unter Stress sind, nicht deren Optimalverhalten, sondern deren Niveauverhalten. Das heißt, dass die meisten Menschen gerade in diesen Zeiten noch mehr damit zu kämpfen haben, in Anführungsstrichen, dass die andere Seite mindestens gefühlt nicht Herr ihrer Sinne ist und sich einfach benimmt wie die Axt im Walde. Und wenn ich da nicht gelernt habe, zu unterscheiden, wer ist einfach jetzt nur überstresst, wer einfach nur rein egozentrisch, wann wird es auch für mich gefährlich, also dass sich derjenige wirklich einfach meine Ressourcen bedient. Und wie kann ich abgrenzen, der hat jetzt einfach unsäglich viel Mühe.
Ja, das ist wahnsinnig interessant aus deinem Mund das zu hören, weil normalerweise, ich weiß nicht, ob das allen so geht oder nur mir so geht, normalerweise hat man so in dem, also klar weiß man, es gibt irgendwie Straftaten und es gibt Straftäter und so weiter, aber normalerweise gedanklich habe ich da eine dicke Mauer zwischen mir und denen sozusagen und überhaupt nicht das Gefühl, dass da jemand über die Mauer käme sozusagen, aber das ist interessant zu hören. Ja, du, ich habe über dich gelesen, über deine, also so wie du angefangen hast sozusagen, ich habe die Geschichte gelesen, dass du dich erst mit Drogenabhängigen und Junkies und deren Mustern und sowas beschäftigt hast und dann sozusagen gefragt wurdest, Mensch, wenn du hier bei den Junkies sozusagen die Muster aus dem Kopf kriegst und sie wieder auf die richtige Spur kriegst, kannst du das mit meinen Mitarbeitern oder mit meinem Führungsteam, also im Unternehmen, mit den Managern auch tun. Kannst du das ein bisschen beschreiben? Weil auch da macht der normale Mensch so eine Mauer dazu und sagt, das passt überhaupt nicht zusammen. Aber sind das exakt die gleichen Muster? Welche sind das?
Ja, naja, eine Biografie wird ja oft in der Rückschau erst verständlich. Was vorher nach Irrsinn und Zickzack aussieht, macht später dann Sinn oder man macht was draus, je nachdem, wie du es fassen willst. Also ich habe studiert, ich habe parallel eine therapeutische Ausbildung gemacht. Also ich habe Pädagogik studiert, Schwerpunkt Diagnoseberatung und Psychologie, Schwerpunkt Therapie und habe eine psychotherapeutische Ausbildung gemacht und die Ausbildung zum Transaktionsanalytiker. Und dann muss man parallel immer ein Anwendungsfeld haben. Also du musst das auch machen. Du kannst das jetzt nicht therapeutisch, sollst es lernen, aber auch nicht nur theoretisch, sondern praktisch. Und dann habe ich nach Jobs gesucht, wo ich irgendwie mit Menschen arbeiten durfte, in meiner Unfähigkeit damals. Und da wurde ein Job angeboten in der Daytop-Klinik. Und da habe ich mich einfach beworben. Und es gab einen so argen Therapeutmangel, dass sie gesagt haben, ja gut, besser als nüchtern, ne? Machst du halt die Wochenenden, die strukturfreien, wirst du was von werden. Was ich natürlich nicht wusste, ist strukturfrei für Drogenabhängige nicht gut, ne? Maximaler Stress. Und aber nichtsdestotrotz habe ich viel dort gelernt. Letztendlich, mein Job ist, glaube ich, einfacher als deiner vielleicht. Ich habe mit Mensch zu tun. Und ob der Mensch vor 100.000 oder 10.000 Jahren gelebt hat oder in 10.000 Jahren. Mensch ist vom Strickmuster als biologisches Wesen sehr gleich und damit die Psyche auch. Es gibt zwar eine grundsätzliche Menschheitsentwicklung, wie eine Persönlichkeitsentwicklung, aber die ist sehr langsam. So das, was Menschen tun, im Guten wie im Schlechten, also der Wohltäter genauso wie der Übeltäter, war vor 100 und 1000 Jahren schon so, wie es auch in 100 und 1000 Jahren so sein wird. Also wenn man es einmal gerallt hat und erkennen gelernt hat, dann wird man das auch in der Zukunft tun können. Deswegen bin ich so schön entspannt. So, das, was ich also dort erlebte bei den Junkies, war Suchtverhalten. Wenn wir in der deutschen Sprache sind, Sucht suchen. Was suchst du? Also wenn jemand etwas sucht, was er so direkt nicht bekommen kann oder sie, was kommt denn für ein merkwürdiges Verhalten zustande? Und zur Sucht gehört immer auch irgendwann die Beschaffungskriminalität. Von daher passte das schon. Aber ich war ursprünglich auf dem Trip, therapeutisch arbeiten zu wollen. Und es hat mich tierisch geärgert, dass ich am Ende der Fahnenstange bin. Wir haben die Person aufgebaut. Sie waren für eine Weile frei von der Droge und guten Mutes, das zu schaffen. Kommen in die Welt, irgendein Idiot kommt, haut die psychisch wieder um und dann beginnt das ganze Spiel von vorne. Und darum habe ich für mich gesagt, ich bin eingestiegen, um zu helfen, aber ich komme viel zu spät, ehrlich gesagt. Und dann, wenn jemand schon kaputt ist, um wieder auf die Beine zu stellen, in dem Wissen, dass der Nächste den schlagen kann und derjenige vielleicht wieder kaputt geht. Also wollte ich sozusagen hinter die feindlichen Linien kommen und habe mich dann mit dem Profiling beschäftigt.
Und wie kommt dann die Verbindung sozusagen zur Wirtschaft, also zu Unternehmen, wo du reingehst und sozusagen aus dem, was du gerade beschrieben hast, dann Ableitungen machst für einen Bereich und denen hilfst in einem Bereich, wo der Laie, also ich Laie, sagen würde, Mensch, das ist aber jetzt weit von den Mustern des Junkie-Tums oder was auch immer sozusagen entfernt. Offensichtlich ist es ja gar nicht weit entfernt. Wo ist da die Brücke?
Also damals, wie gesagt, ich habe bei Daytop gearbeitet und dann hat meine Graduierungsforschung die Bertelsmann-Stiftung in die Finger bekommen und hat gesagt, können Sie mal für unsere Führungskräfte die Schlipsträger wieder gerade ziehen. Das war original der Satz, den mir der Personalleiter sagte, können Sie unsere Schlipsträger wieder gerade ziehen? Da habe ich gesagt, na dran ziehen kann ich wohl. Und bin dahin. Und es hat große Freude gemacht. Das Spannende war, es ging um die Stärkung der Persönlichkeit damals. Da hatten sie niemanden für. Und ich hatte graduiert zum Umgang mit Gefühlen, also sich souverän zu stärken. Denn in Krisen oder auch wenn man Opfer von Verbrechen ist, muss man ein bisschen mehr mentales Kostüm haben als sonst so. Und dann bin ich da in der Wirtschaft geblieben, bin aber ohnehin aus einer Unternehmerfamilie stammend. Also mein Vater war Unternehmer. Geschwister auch, ohnehin Unternehmerin. Und ich war dann nicht bereit, mich dort sozusagen, ich nenne es mal, einkassieren zu lassen und in Angestelltenverhältnis zu gehen, sondern ich bin gern selbstständig geblieben. Und dann wurde da immer mehr Profiling draus, weil ich einen guten Blick für die Muster von Leuten habe, das, ich sag mal, Wissen aus dem psychotherapeutischen Bereich hat mir geholfen, zu sehen, wo jemand einfach defizitär ist, in einem Ausmaß, was wir mit Gesprächen jetzt nicht geklärt bekommen. Und gleichzeitig dann mit der Kriminologie dazu wurde deutlich, wo jemand egozentrisch defizitär ist, sich also, ich sag mal, aus Mangel an Moral bereichern möchte. Und ich glaube, diese Kombination ist das, was ich relativ einzigartig reinbringe in die Wirtschaft, in die Beratung, erkennen zu können, definieren zu können, auch in dem Schadensausmaß, was jemand tun kann. Also es hört sich jetzt verrückt an, aber wenn ein Täter in der Forensik ist, gibt es eine sogenannte Prognostik darüber, ob derjenige rückfällig werden wird. Rückfällig nicht mit einer Sucht, sondern mit seinen Taten.
Ja.
Und damit haben wir wieder was Deckungsgleiches. Und die Ermittlung, die Berechnung dieser Rückfälligkeit, die ist sehr ähnlich zu dem Thema Sucht. Also letztendlich, wenn es um die großen Muster geht in der Menschheit, sind sie alle sehr nah beieinander oder deckungsgleich. Also natürlich interessant und diffizil vom Individuum, aber im grundsätzlichen Muster sehr eindeutig.
Das ist spannend. Nun sind die allermeisten natürlich selbstverständlich viel weniger Experte oder Expertinnen in diesem Bereich. Und trotzdem haben wir vielleicht oder haben viele von uns habe das eingangs gesagt, gerade wenn du, also gerade wenn wir im Zukunftscoaching, wenn wir da Pläne machen und in 5 Jahren dahin und dann, das ist der Weg und so, dann ist immer, das kann man eigentlich 100%, da gibt's gar keine Abweichung, ist immer ein großer Bereich, mach dich frei von den Menschen, die irgendwie oder von einem Umfeld, was negativen Einfluss, was vielleicht, da reden wir jetzt noch gar nicht über organisierte Kriminalität, aber vielleicht sowas wie Schaumschlägertum oder ja, irgendwie so etwas, mach dich da frei. Hast du, also klar, du bist da absolute Expertin, absolute Profi, kann ein Amateur wie ich, gibt's da so, weiß nicht, so ein paar kleine Tricks, wo man schon mal was erkennen kann, sozusagen, von wem man sich da eher distanzieren sollte oder so. Gibt es so die Amateurtricks in deinem Feld?
Na, das sind ja jetzt nicht zwingend Amateurtricks, macht es doch bitte nicht schlecht, aber es gibt ja auch Weisheiten in der Menschheit, auf die man gerne achten sollte. Also um in die Zukunft zu kommen, sagt man in der Psychologie, musst du die Vergangenheit verstehen. Wenn man so will, also ich bin ja im Unternehmertum zu Hause, selbst als Unternehmerin und auch in der Beratung von Unternehmen. Es gibt 2 Ebenen, auf denen wir denken. Es gibt diese Verwirklichungsebene. Also ich möchte etwas erreichen. Jetzt als Liesje Müller vielleicht in meinem Leben privat oder als Unternehmerin Lieschen im Kleinen oder im Großen. Diese Verwirklichung ist dann irgendwie, ich habe meine Vision, wie es bei mir die Mission Aufklärung ist. Diese Verwirklichungsebene aber muss ein Fundament darunter haben. Das ist die Ermöglichungsebene. Sonst kippt mir alles um, wenn die nächste Krise kommt. Und diese Ermöglichungsebene ruht auf 3 großen Pfeilern. People, Projects, Processes in einem Unternehmen oder auch in einem Privatleben. People, wer ist im Unternehmen, mit welchen Leuten arbeiten wir? Also im Unternehmen als Mitarbeiter, als Geschäftspartner, im und außerhalb des Unternehmens und der Kunde. Dann Projects, was machen wir? Also ist es überhaupt zielführend? Bringt das was oder ist es veraltet oder nicht zielführend? Und Processes, sind diese Prozesse überhaupt zeittauglich und größentauglich für das, was wir tun wollen, also diese Projekte. Und was ich wahrnehme, ist, dass die meisten den Fokus legen auf Processes oder Projects, aber der Hauptfallfaktor, den ich wahrnehme, sind People. Ja. Dass Leute sich überschätzen, weil sie auch nicht mehr in einem Realabgleich sind. Auch diese ganze Geschichte mit dem Homeoffice hat nicht geholfen. Leute überschätzen sich. Dann den Kruger-Effekt, ne, du weißt wahrscheinlich noch gar nicht, was die Aufgabe von dir verlangt, also sagst du, klar, mache ich, klar, kann ich. Kannst es aber in Wahrheit nicht wirklich bewerten. Und schadhaft sind Personen, also von denen, die man beim Profiler vermutet, wirklich bewusst kriminell sind und anderen was Böses wollen, das sind aber nur ganz, ganz wenige Prozent, das ist der einstellige Bereich. Dann gibt es die, die überfordert sind. Und es für sich egozentrisch nicht ertragen können, dass das aufgedeckt wird. Auch die werden kriminell. Ja, bemächtigen sich der Arbeitsleistungen anderer und.
Ja.
Und dann gibt es die, die noch weniger bewusst sind, denen ist noch nicht mal klar, dass sie das nicht mal können. Und das Problem ist, und ich spreche als Unternehmer, aber privat kannst du es 1:1 übersetzen, wenn ich der Leister bin, ich sage jetzt mal einfach der Performer, zahle dreifach für die Fehler anderer. Also Unternehmer bezahle ich die Arbeitszeit dessen, der nicht leistet, was er zu leisten hat. Ich zahle die Arbeitszeit dessen, der das ganze Ding repariert. Und ich zahle den Image-Schaden beim Kunden, wenn der andere nicht gut geleistet hat und das beim Kunden aufrockt und nicht von im Unternehmen gefunden wird. Und dieser massive Schaden wird von, ich sag mal, oberflächlichen Geistern überhaupt nicht wahrgenommen, weil wir in den vergangenen 20, 30 Jahren sehr dahin, ich sag mal frech, manipuliert worden sind, immer auf nett zu machen. Also darfst du Mitarbeiter ja jetzt nicht mehr rein Wein einschenken und sagen, das ist wirklich, böse gesprochen, unter aller Sau, was du da lieferst, musst du immer einen auf nett machen, immer positiv. Mit dem Effekt aber, dass Leute, die nicht extrem selbstkritisch mit sich sind, Klammer auf, und das sind eh die Performer, Klammer zu, das heißt, mit denen haben wir eh kein Problem, sondern die, die eh nicht mit sich kritisch sind, ich auch nicht mit denen kritisch sein darf, das bedeutet, dass die dann in einer Selbstgefälligkeitsblase durch die Gegend touren, die brutal problematisch ist für die Gesamtbevölkerung, weil wir dann eine, ich sage mal, Meinungsmehrheit von Leuten haben, die ohne jegliche Ahnung durch die Gegend rennen und gleichzeitig kein Risiko im Spiel haben. Und das ist etwas, was meiner Meinung nach in der Gegenwart sehr fehlgeleitet ist und ich mir für die Zukunft wünsche, dass die Personen für das, was sie an Unfug treiben, bitte auch haftbar gemacht werden. Weil sonst die, die die Verantwortung übernehmen müssen oder es einfach nicht ertragen können, dass da nichts geschieht und dann sozusagen freiwillig die Verantwortung übernehmen, weil die Zeche zahlen derer, die einfach naiv, schadhaft durch die Gegend laufen.
Ja, stimmt eigentlich der Eindruck, dass diese Überforderten, von denen du gerade gesprochen hast, die ein bisschen gefährlich sind, so, dass die mehr werden im Augenblick?
Ja, natürlich.
Ist das so, ja?
Weil so dieses viele Händische, ich sag mal, platt den Hof zu fegen, das brauchen wir nicht mehr, dann haben wir Kehrmaschinen. Also das sind vielleicht auch die Leute, die eine gewisse reelle Angst vor der Zukunft haben. Sie werden nicht mehr gebraucht. Das machen Maschinen. Also es gab sehr, sehr viele Leute, die recht stumpfe Arbeit bewältigt haben und das gut bewältigen konnten und gut war. Die braucht man nicht. Das machen jetzt Maschinen. Ich brauche jetzt letztendlich wirklich eine Human Resource im Sinne einer Brain Resource, Creativity Resource. Und wer das nicht kann, und da ist nicht eine Frage grundsätzlich des IQ, es ist eher eine Frage des Commitments, sich einzubringen. Für die haben wir dann nichts mehr. Und zurück zu deiner Frage, woran kann ich das erkennen, was kann ich machen? Steht schon in der Bibel und ist bekannt im Volksmund, an ihren Taten sollt ihr sie messen. Und wenn jemand sozusagen dreimal hintereinander nicht in der Lage ist zu liefern, viel Energie damit verbraucht, immer wieder irgendwie zu argumentieren, warum was nicht geht, jemand anderes oder irgendetwas schuld ist, dass er nicht liefern konnte oder das 590. Briefing braucht, dann muss ich das nicht nochmal und nochmal und nochmal probieren und diskutieren und erklären. Ich weiß, dass derjenige nicht in der Liga spielt. Und wenn wir sozusagen einen Shift im Denken anlegen und sagen, wir differenzieren mal Freundschaft und Familie, im Sinne der, da integrieren wir ja Menschen, hin zum Business, wo es nicht darum geht, jeden zu integrieren, sondern einen Wettbewerb standzuhalten, dass wir da uns darauf einigen, dass wir sagen, okay, genauso wie wir es beim Fußball völlig fair finden, dass jemand, der nicht mehr die Leistung bringt, in eine andere Mannschaft kommt, in einer anderen Liga spielt, dass wir das auch machen. Denn das ist keine Frage der Unmenschlichkeit, sondern ein sozialer Anspruch. Die Wirtschaft bezahlt die Steuern und damit die sicheren Straßen für die Familien. Und wenn wir das torpedieren, dann torpedieren wir letztendlich unsere Lebensqualität. Und das nicht und das grundsätzlich auf Kosten der Leistenden und nicht zugunsten derer, die schlecht leisten. Das ist ja das Verrückte. Das wäre jetzt zum Beispiel ein neues Warnsignal, so heißt es bei uns Profilern, ein Warnsignal. Jemand, der kurzfristig denkt, also für den schnellen Kick, ähnlich wie ein Süchtiger, das Langzeitergebnis gefährdet, ist nicht in der Lage, in unserer Zeit verantwortlich mit den Herausforderungen umzugehen. Die Herausforderungen sind anspruchsvoll, die sind groß und haben Langzeitwirkung. Und wer das nicht in der Lage ist oder nicht willens ist, zu überblicken und sich danach zu verhalten, ist gefährlich.
Absolut. Nun, ich versuche das gerade zu verbinden mit unseren Zukunftsstudien hier in meinem Institut. Wenn es um den Arbeitsmarkt der Zukunft geht und so weiter und die Unternehmen, da beschreiben wir, also wir wissen alle, wir gehen in einen Vollbeschäftigungsarbeitsmarkt, die Babyboomer gehen in Rente, wir nach unseren Kalkulationen, nach unseren Prognosen gibt es über die nächsten ungefähr 20 Jahre immer so 3 bis 5 Millionen fehlende Arbeitende sozusagen, ja, nicht die Stellen, es gibt die Jobs, aber die können nicht besetzt werden, weil die Leute gibt's einfach nicht im Markt, und das führt jetzt nun wieder dazu, jedenfalls ist das unsere Prognose in den Studien, dass also ich meine, als Arbeitgeber, was machst du, wenn du halt, sagen wir mal, 10 Stellen zu besetzen hast und du kriegst nur 3 Leute, die da irgendwie bei dir arbeiten wollen? Du ziehst die Leute, die du da kriegst, auf Stellen, wo sie vielleicht, also von der Kompetenz her, gar nicht geeignet sind, aber die Stellen sind, die müssen eher besetzt werden sozusagen. Also wir beschreiben das so, dass eine der Folgen dieser Vollbeschäftigung sein wird, an vielen Stellen, dass Menschen quasi permanent auf Stellen arbeiten, von denen Kompetenzen gefordert sind, die sie eigentlich gar nicht haben. Ja? Also das, was du gerade beschrieben hast, ist dann, weiß ich nicht, also könnte dann so zur ich will nicht sagen zur Regel werden, aber könnte dann relativ breit sein. Und jetzt kommt natürlich die Frage, okay, in einem Vollbeschäftigungsarbeitsmarkt, da will ich mich vielleicht von diesen Menschen nicht trennen, weil es gibt ja keinen, der das ersetzen könnte oder die das ersetzen könnte. Deshalb meine Frage, kann ich die verändern? Also oder wie kann ich sie verändern? Kriege ich einen, der nach deiner Beschreibung sozusagen in dieses Muster passt, was dann irgendwie kriminell wird? Kann ich irgendwas tun, um diese oder diesen quasi auf dem richtigen Weg zu halten, auf dem nicht kriminellen Weg zu halten?
Ja. Ich würde gerne 3-4 Sachen beantworten. Mhm. Punkt. Wir werden diesen Bevölkerungskollaps bekommen, sehr bald. Viele haben das noch nicht im Blick, aber der wird kommen. Eindeutig. Also jetzt schon, ich glaube, Japan, da ist es schon sehr gut sichtbar. Die haben mehr Windeln für Alte als für junge Menschen. Und da wird es einfach schlichtweg wegbrechen. Da kann man zugucken. Gleichzeitig haben wir aber über Technisierung und Digitalisierung so viel aufgefangen, dass das machbar sein sollte. Also nicht dann in eine dramatische Unterversorgung gehen müsste. Das heißt, das ist nicht per se das Problem. Dann gibt es grundsätzlich die Angst, oh Gott, die Fachkräfte fehlen. Das stimmt nicht. Die sind da, die sind aber woanders. Wenn ich gehe jetzt erstmal mit dem Negativszenario, was du skizziert hast. Wenn ich mit diesem Angstthema gehe und auf sehr angstgeleitet Leute einstelle und auf Posten setze, von denen ich sogar schon weiß, dass sie überfordert sind, dann lasse ich mir, ich sag mal, sehenden Auges mein Unternehmen explodieren. Denn Menschen lassen sich, ich sag mal, in ihrer Struktur nicht verändern. Es ist, als würde ich eine DNA verändern wollen. Ich kann Charakter nicht ändern, ich kann eine Physiologie nicht verändern. Ich kann mit Hilfsmitteln arbeiten. Also jemand, der zu kurz gewachsen ist, dem kann ich irgendwie Plateauschuhe drunter tun oder irgendwie Greifarme dazu geben oder was auch immer. Und ich kann ihm eine KI geben und viele Strukturen, wenn es zwischen den Öhrchen ein bisschen hapert. Aber die Person, ob jetzt von ihrer charakterlichen oder auch Erfolgstauglichkeit im Sinne von Commitment, lässt sich nicht besser machen, als sie ist. Mein Kunstlehrer sagte immer, aus einem Schweinohr kann ich auch keine Damenhandtasche machen. Und ich denke, dessen müssen wir uns bewusst sein. Punkt. Das heißt, wie baue ich mein Unternehmen, und jetzt antworte ich als Unternehmerin, wie baue ich mein Unternehmen so auf und aus, dass ich mit minimal Human Resources maximalen Output generieren kann. Das muss mein Denken sein. Nicht um Leute grundsätzlich rauszulassen, sondern um für Leute, die den Bedarf haben, also die Kunden, das zu liefern. Das ist der wesentliche Faktor. So, und wenn ich jetzt mal nicht mit diesem Angstdenken hergehe, sondern souverän bei mir bleibe und ich habe Mühe, diese Leute zu bekommen, dann nur aus 2 Gründen. Das eine ist, ich lasse mich in diese Angstthematik reintheatern. Und das andere ist, wie das Robin Sharma mal ganz nett von einer Autofahrt mit seinem Sohn formulierte. Also der hat seinen Sohn zur Schule gebracht und der war auf der Rückbank so wiggelig und zuppelte immer an sich rum. Und Robin hat ihn gefragt, what's up? Und der Kleine sagte dann, ah, Daddy, something's missing from my coolness today.
Und sehr schön.
Letztendlich genau das ist es. Was fehlt an eurer Coolness? Was fehlt an eurer Marke? Ich habe definitiv keine Probleme, Leute zu kriegen.
Ja.
Ja, ich brauche auch keinen Shoutout. Die kommen von allein und ich bekomme super Leute. Und das ist das, worum es geht. Wie ich auch die, ich sage mal wenigen, die fähig und committed sind, bekomme, die wollen jetzt nicht für irgendwie wen oder was arbeiten. Also das muss auch cool sein für die. Und die haben auch Freunde, die sagen, wo arbeitest du denn? Ja, da und da. Ja, das ist uncool. Das heißt, wenn wir darüber nachdenken, gute Leute zu bekommen, sollten wir nicht über Incentives nachdenken. Also denen mehr Geld und noch ein iPad und ein Auto zu geben, das ist dumm. Sondern die Coolness, dass sie an etwas Besonderem teilhaben. Michael Sandel, Professor für Philosophie, hat das sehr schön formuliert. Wir haben den Trend seit Jahrzehnten, und das ist ein Fehler in der Erziehung genauso wie in der Marktwirtschaft, dass wir den höheren Wert des Beteiligtseins an etwas Größerem, Höheren, Bedeutsameren korrumpieren gegen den niederen Wert, sie dafür zu bezahlen. Mhm. Das heißt nicht, dass wir sie nicht gut und sauber bezahlen. Das ist eine Selbstverständlichkeit, gute Arbeit auch gut zu bezahlen. Aber wir haben vergessen, dass der eigentliche Hook für sehr gute Menschen im Sinne der Arbeitsleistung, der Verbindlichkeit, der Verantwortlichkeit ist, dass die Sache ihnen bedeutsam erscheint. Also wenn es keinen Sinn in der Sache hat für eine Unternehmung, dann kriege ich auch nur Söldner. Söldner muss ich hoch bepreisen und ich kriege irgendwann nur noch Schrott, wenn jemand anderes mehr Geld hat. Und trotzdem, ein Söldner ist ein Söldner, weil er auf dem anderen Feld der Top-Kräfte nicht spielt. Das heißt, ich steige eh schon in der niedrigeren Liga ein. Und das muss ich losbekommen. Und dazu ist dann sozusagen viel Markenarbeit sinnvoll und notwendig.
Mhm. Mhm. In deiner Erfahrung, also du arbeitest mit den Unternehmen, aus der aktuellen Erfahrung, hat sich da jetzt in den letzten, sagen wir mal, in den letzten zwei Jahren, also so wir gehen ja so gefühlt von Krise zu Krise. Ich, immer wenn das in der Zeitung steht, frage ich mich, Mensch, also meine Großmutter, die hatte größere Krisen in ihrem Leben, ganz sicher, als wir haben, ja. Aber gut, gefühlt gehen wir von Krise zu Krise. Hat sich, wie du das empfindest, bei deinen Kunden, bei den Unternehmen, mit denen du arbeitest, hat sich da was verändert? Also wären beispielsweise mehr auf, also verstehen das, was du gerade gesagt hast sozusagen, arbeiten da dran, oder geht es eher nach deiner Einschätzung in die andere Richtung, dass sie sagen, Mensch, ich muss jetzt hier kurzfristig irgendwelches Zeug lösen, irgendwie Geld auftreiben, um das Gas zu bezahlen, und ich kümmere mich um diese Sache erstmal gar nicht?
Also ich erlebe drei Fraktionen in unterschiedlicher Größe. Tatsächlich ist die größte Fraktion die sich in so einem Cocooning selbst beruhigt und sagt, ach, wenn die Krise, die Pandemie, was auch immer vorbei ist, dann wird alles wieder wie früher. Das kennen wir auch sonst von alten Menschen. Früher war alles besser und dann hast du immer schon gedacht, ja, als junger Mensch. Und jetzt bin ich ja ein alter Mensch und höre mir das an und denke auch, ja, stirb du halt schön vor dich hin. Die werden schlichtweg verstoffwechselt. Dann gibt es die sozusagen frech gesprochen den Schuss nicht gehört haben, also die sind zu spät und die müssen jetzt ganz schnell Geld generieren, um durch dieses Nadelöhr zu kommen. Die haben das jetzt dann verstanden, haben aber noch nicht entweder die Fähigkeiten oder das Bewusstsein gehabt, was sie jetzt unternehmerisch tun müssen. Das sind vielleicht, wenn die ersten 60% sind, jetzt vielleicht noch so 30%. Also die in Schieflage gekommen sind und jetzt strampeln müssen. Das ist auch jetzt nicht dramatisch. Da muss man halt mal ein bisschen über längere Zeit mehr machen, dass man sich wieder in einen saturierten Bereich bringt. Und dann gibt es einen kleinen Teil, 12-18% vielleicht, wo ich sagen würde, die werden jetzt profitieren. Also die verstehen, auch Krise von Katastrophe zu unterscheiden. Und die verstehen, dass jetzt sozusagen das Ernten beginnt, und zwar das Ernten der 60%, die es nicht begriffen haben. Also Krise verstehe ich als Dominoeffekt. Irgendwas passiert, klick, und dann kommen ein paar Dominosteine, und du kannst, je nachdem wie machtvoll und erfahren du bist, einfach die Hand dazwischen halten und stoppst das ganze Ding. Dann musst du halt immer mal wieder tun, das gehört dazu. Was wir jetzt mit der Pandemie und den Auswirkungen haben, ist keine Krise, sondern eine Katastrophe. Das ist kein Domino, sondern ein Ribbeleffekt. Also wie bei so einem Plover, wo du dann Faden gezogen hast, ribbelst du den Faden auf. Und das ist jetzt nicht, dass der Plover verschwindet, sondern dieser Faden, also diese Ursuppe der Substanz, die ist jetzt unstrukturiert da. Und für, ich sage mal, kreative, erfahrene Unternehmer ist das Eldorado. Also deswegen sage ich, ich freue mich auf die Zukunft, weil ich weiß, was ich mit dieser Ursuppe tun kann.
Ja,
also was ich stricken kann. Und wenn ich aber glaube, das wird alles wieder wie vorher, dann werde ich aufgeribbelt und werde zur Ursuppe verstoffwechselt. Und das wird der Großteil sein. Und in den nächsten, ich sage mal, 2, 5, 6, 7, 8 Jahren wird es einen großen Ausverkauf geben dieser Unternehmen und auch dieser Ressourcen schlichtweg. Und dann ist die Frage, wohin sich wer was bemächtigt. Das wird spannend sein.
Mhm. Ganz interessante Perspektive, finde ich toll. Du, ich habe immer so 10 Minuten vor dem Ende unseres Gespräches, ich habe so eine kleine Tradition sozusagen im Fernsehen, würde man sagen, im altertümlichen Fernsehen würde man sagen, irgendwie eine Schnellfragerunde oder sowas ähnliches. Also kurz gesagt, ich habe 3 Begriffe und würde dich bitten, eine kleine Assoziation dazu zu haben oder einfach zu sagen, was dir dazu in den Kopf kommt. Der erste Begriff ist das Böse.
Das Böse ist die Stille. Opfer haben mit den Tätern natürlich Probleme, aber das viel Schlimmere ist, dass Leute zusehen und nicht für sie einstehen. Deswegen ist das Böse, das ist kein Virus, das ist kein Defekt oder ein DNA-Macke oder sonst irgendetwas. Das ist die Stille, das Gewähren lassen von, und jetzt wäre das Gegenteil ja das Gute. Und das Gute ist jetzt auch nicht ein Tugendkatalog, sondern die Absenz von Egozentrik. Mhm. Und damit wäre sozusagen die Voraussetzung für das Böse die Egozentrik. Und wenn wir das mal in den Griff bekommen würden in der Zukunft, das wäre doch schön.
Das ist ein sehr schöner Gedanke. Gibt es eigentlich, also das frage ich mich manchmal so für mich selbst und ich habe keine Erklärung, weil ich da auch kein Experte bin natürlich. Gibt es sowas wie böse Menschen? Also gibt es so das grundangelegte Muster von dieser Mensch ist kriminell und der wird nicht anders? In Krimis im Fernsehen sieht man das manchmal oder kriegt man manchmal den Eindruck, dass die das erzählen wollen. Aber ist das so? Oder ist jeder Nein. Mensch gut?
Irgendwo in sich? Nein. Also, dass Menschen das Böse in ihrem System angelegt haben, das gibt es nicht. Sehr wohl aber, dass wie beispielsweise Psychopathen kein Problem damit haben, anderen etwas anzutun oder Soziopathen, die ihren Schmerz einfach weiterleiden oder Egozentriker, die meinen, sie sind was Besseres, also ihnen würde es zustehen. Also mit diesen 3 Kategorien haben wir am meisten Mühe. Und dann kommt jetzt quasi der Bereich, wo du sagst, die sich nicht ändern, genau, und das ist das Problem. Psychopathen, Soziopathen, Egozentriker werden sich nicht ändern. Ja. Das heißt, wenn wir darauf hoffen, im netten Gespräch die zu einer Veränderung des Verhaltens zu bewirken, dann ist das dumm naiv. Wir müssen Möglichkeiten finden, in unserer Gesellschaft oder auch in den Unternehmen, diesen Wildwuchs zu begrenzen. Weil die sind nicht von Natur aus böse, aber ihre Struktur des Charakters gibt nicht her, dass sie sich selbst begrenzen und damit sozial kompatibel werden. Sie sind in dem Sinne asoziale Elemente. Und das müssten wir, weil es über Gespräch nett nicht geht, wie auch leider die psychologische und pädagogische Fraktion behauptet, das ist nicht der Fall, die müssen wir mit anderen Sanktionen in den Griff bekommen. Und deswegen sagte ich vorhin schon, diese Manipulation unserer Geschäftswelt dahingehend, immer alles positiv zu formulieren, immer nett zu sein, ist letztendlich eine Zerstörung der Substanz und Schlagkraft.
Mhm. Spannender Blick. Zweiter Begriff, zu dem ich komme, was ganz anderes, nämlich Bühne. Große Bühne. Ja. Was hast du im Kopf dazu?
Intim ist der Begriff, den ich dazu habe. Ich war ja erfahren mit Keynotes, da haben wir uns ja auch öfter mal getroffen und konnten uns sozusagen die Klanke in die Hand geben. Ich konnte Teile deines Vortrages schon mitsprechen, weil ich sehr gespannt zugehört habe, Sven, wirklich. Schön. Und dann bekam ich ja die Möglichkeit einer Bühnenshow und habe gedacht, ja, das mache ich so eben, das kann ich. Aber tatsächlich habe ich festgestellt, je größer die Audience, je größer die Bühne, desto intimer ist die Situation. Das war total spannend und das war ein gutes, sehr gutes Learning für meine Shows für Apple TV.
Toll. Sonst hätte ich das nicht gekonnt. Guter, ja. Und intimer meinst du, nur um's zu verstehen richtig, intimer meinst du, desto mehr alleine ist man auf der Bühne oder ist Frau auf der Bühne, je mehr Menschen vor dir sitzen oder was bedeutet Intimität an dieser Stelle?
Ich habe ja kein Problem, mich da vor die Leute zu stellen und anfangen zu quatschen. Das Gespräch, was wir miteinander führen, jetzt wir zu zweit, ist quasi ein intimes Gespräch. Wir können in die Tiefe gehen. Ja. Wenn ich vor 100 Leuten spreche, ist es eher eine Frontalbeschallung, wie im Hörsaal. Wenn da 4.000, 5.000 sitzen in der Arena, dann wird es wieder intimer, weil ich nicht mit den Einzelnen spreche, sondern mit dieser Gruppe, mit diesem emotionalen Raum. Und das ist ein intimes Gespräch. weil die wollen nicht beschallt werden, die wollen in Kontakt kommen. Und obwohl ich allein auf der Bühne stehe, bin ich umgeben und umwoben letztendlich von der Audience, also auch eingehüllt im Positiven. Und das ist die Intimität, die diese große Bühne schafft. Das ist ein wunderbares Erlebnis.
Schön, schön.
Und ich glaube, das macht süchtig. Damit knüpfe ich an meinen Berufsbeginn an.
So ist es, ja, genau. Ich bin da überzeugt davon, dass das süchtig macht. Absolut. Da braucht man so ein, also ich, mir geht es so, ich brauche dann Korrektiv, ja. Ich gehe dann irgendwie auf mein Dorf, wenn ich dann irgendwie Freitagabend oder wann auch immer, ja, nach Hause komme, stelle vorm Haus das Auto ab, gehe einmal durchs Haus durch in den Garten und bin in einer anderen Welt. Das ist mein Korrektiv sozusagen, ja, an dieser Stelle. Ja. Sehr schön. Du, einen Begriff haben wir noch. Dieser Begriff heißt Grundeinkommen.
Ach Gott, ey. Geh mir weg damit. Ist keine gute Idee, meiner Meinung nach.
Ich habe vermutet, dass du so eine, dass das deine Reaktion ist. Aber ich habe natürlich einen Grund sozusagen, das zu fragen, weil weil der, wie soll ich das sagen, ein großer Trend oder eine Tendenz in unserer Gesellschaft scheint mir zu sein. Wie soll ich sagen, also in diesem Dreiklang von Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit sozusagen die Gleichheit ganz hoch zu setzen und alle sind gleich und alle kriegen das Gleiche, egal was sie leisten und so weiter und so fort. Und so wie ich dich bisher in unserem Gespräch verstanden habe, bist du so ein bisschen auf der anderen Seite und sagst, Mensch, absolut, nee, mach uns frei von denen, die da, von den Minderleistern sozusagen, ja?
Nee, ich will jetzt nicht, ich will sagen, die Performer möchte ich von ihnen befreien. Ich sage ja nicht, mach die weg oder tu die in den Mülltonnen, um Gottes Willen. Aber es wäre sinnvoll, diese Minderleister dazu zu zwingen, doch in eine Leistung zu kommen. Und wenn ich sie mit einem Grundsattel ausstatte, dann müssen sie ja noch nicht mal was dafür leisten. Das ist aber das Leben. Also weshalb ich da so gegen bin. Ich bin kein Hardcore-Kapitalist, überhaupt nicht. Aber ich bin Hardcore-Gerechtigkeitsfanatiker. Ich habe große Mühe, dass jemand, der einfach keinen Bock hat, alles hinterhergeworfen bekommt und auf einem Niveau lebt, was wirklich sehr okay ist. Also als Studentin hatte ich nicht so viel Kohle wie jemand, der, ich sage mal, ein Arbeitslosengeld bekommt. Ich weiß jetzt schon, ich kriege ein Riesen-Bashing, weil Leute, die arbeitslos geworden sind, sagen, du verstehst uns nicht. Kann alles sein. Aber es kann nicht sein, dass eine alleinerziehende Mutter mit einem Vollzeitjob noch abends putzen gehen muss, um ihrem Kind die Fußballschuhe für einen Verein zu bezahlen. Und das ist das, wo ich wirklich durchdrehe, wo ich sage, diese Leistung, die diese Person bringt, jetzt wirklich mal dieses Beispiel, alleinerziehend, Mutter oder Vater, die doppelt und dreifach arbeiten und überhaupt nicht abgesichert werden. Ich wäre eher dafür, dass die, die nachweislich Leistung zeigen, bis auf einen gewissen Sockel angehoben werden. Aber die Leistung muss erbracht werden. Dass jemand für gar nichts bekommt, ist nicht in Ordnung.
Ja, übrigens, das ist in interessanter Weise, also in der Welt der Zukunftsforschung und dieser ganzen Technologieentwickler, mit denen wir immer zu tun haben weltweit, da wird dieses Grundeinkommen, da sind sehr viele dafür, aber interessanter Welt, in der internationalen Diskussion heißt das Universal Basic Income, also UBI, da fehlt das Wort bedingungslos, ja, da ist das durchaus an Bedingungen geknüpft. Das Wort bedingungslos ist, glaube ich, an der Stelle eine deutsche Erfindung, ja, die wahrscheinlich aus diesem Zeitgeist kommt, das, ja, dass es eben keine Bedingungen hat oder so. Ne?
Das ist irgendwie so ein Trend. Also irgendwie fordern darfst du im Moment nicht. Aber letztendlich, ich habe ja auch Pädagogik mal studiert vor hunderten von Jahren, also im letzten Jahrtausend, dennoch ist es gleich geblieben. Der Mensch verändert sich ja nicht so. Wenn ich Individuen nur fördere, aber nie fordere, dann wachsen die krumm. Ja. Dann überschätzen die sich. Und diese Überschätzung haben wir in der Bevölkerung. Und das ist nicht gut. Ich will nicht hergehen und dann die Leute bashen oder schlecht machen. Ich sage auch nie, du bist eine Pfeife. Ich sage nur, was mir hier begegnet, ist ein Pfeifensyndrom. Und das hilft nicht, denn es kann nicht sein, dass ich die Gemeinschaft gefährde, nur um ein paar, die mit ihrer Gier und ihrer Egozentrik durchkommen wollen, nicht in Schwierigkeiten zu bringen, weil ich ihnen keine Grenzen setze. Das ist die Mühe, die ich habe. Auch wenn jemand meinetwegen arbeitslos ist und sagt, okay, ich finde jetzt den Job nicht, dann soll er sie erst gerne Geld bekommen. Aber ich möchte eine Sozialleistung dagegen haben. Wir haben eine Menge zu tun in diesem Land und auch in anderen Ländern. Also zeig mir, dass du willig bist und alles wird machbar sein. Aber ich habe Mühe, dass viele, die leisten, aber vielleicht in einem Niedriglohnsektor sind, in eine Leistung gezwungen werden und in ein Hamsterrad, was nicht fair ist, den anderen gegenüber, die sich bedienen.
Spannendes Thema, gibt es ganz sicher Widerspruch auf jeden Fall. Aber genau, es ist aus meiner Sicht, also das Schöne ist ja die Zukunft, also als Zukunftsforscher redest du ja nicht über Wahrheiten. Wenn man über die Zukunft redet, also wenn man halbwegs nachdenkt und über die Zukunft redet, dann weiß man, dass kein Mensch, der über die Zukunft redet, über Wahrheit redet, weil es ist keine Wahrsage, es gibt keine Wahrheit. Und deshalb geht es um den Austausch von Meinungen, von Positionen und so weiter. Deshalb finde ich meinen Beruf ehrlich gesagt so spannend, weil ich mich nicht in diese allgegenwärtige Medienschlacht reinbegeben muss, wer denn nun die Wahrheit gepachtet hat, sondern es ist ein Austausch von Meinungen. Super. Du, ich will zurückkommen kurz vor Schluss nochmal auf einen Gedanken, den ich vorhin vergessen habe, oder was heißt vergessen, es hat einfach nicht als Frage reingepasst. Du hast über die kriminelle Energie gesprochen. Du bist ja Expertin sozusagen für das Erkennen von krimineller Energie. Nun ist es bei mir in meinem Job, bei den Zukunftsleuten, bei den Innovationsleuten, ist es so, dass kriminelle Energie manchmal ganz gut ist. Also wenn du analysierst, wie die großen Innovationen, Technologie-Innovationen, Geschäftsmodell-Innovationen sowohl in der Historie als auch jetzt zustande kommen, dann hat das in den allermeisten Fällen, also bei den großen Innovationen, etwas damit zu tun, dass Menschen gegen Konventionen verstoßen, dass Menschen etwas anders machen. Also in unserer Theorie, in unserem Regelwerk heißt es sozusagen, das sind die Regelbrecher. Ja, ich habe mal ein Buch geschrieben über die Rule Breaker. Das sind die Regelbrecher, die Grundregeln ihrer Branche, wo alle anderen dran glauben, die brechen, die anders machen. Und wenn sie dann Erfolg haben, natürlich haben nicht alle davon Erfolg, aber wenn sie dann Erfolg haben, dann sich sozusagen ein großes Stück aus dem Kuchen rausschneiden. Und man könnte, wenn man das so hört, hingehen und sagen, Mensch, naja, für Innovation ist kriminelle Energie gar nicht schlecht. Ich will dich jetzt nicht zu einem Ja oder Nein zwingen, aber was ist your take on this?
Ich gehe auf den sprachlichen Aspekt ein. Wir haben eine sehr präzise Sprache und wenn es zwei Worte für etwas gibt, sind es auch zwei Dinge. Kriminell ist nicht Konvention. Kriminelle Energie bedeutet, ich bin mir selbst egozentrisch wichtiger als die Rechte anderer. Und ich nehme mir alles, dessen ich habhaft werden kann. Das ist kriminelle Energie. Konventionen in Frage zu stellen, Konventionen zu brechen, bedeutet innovativ zu sein. Und diese Innovation stelle ich ja in den Dienst der Gemeinschaft. Das heißt, ich verletze nicht die Rechte anderer, sondern ich erweitere sie.
Ja, wobei der Gedanke dahinter natürlich oft auch ist, ich weiß es besser als die anderen. Ja, also das, woran die anderen glauben, daran glaube ich nicht, ich weiß es besser. So ein bisschen stellt man sich schon auf einen anderen Sockel, oder?
Das ist ein Unterschied, ob ich sage, ich bin besser, ich bin mehr wert oder ich weiß etwas besser und ich glaube, dass das funktioniert.
Ja, ja, ja.
Und das ist der Unterschied, ich sag mal, dieses mein besser zu sein, da ist ein Mangel an charakterlicher Tauglichkeit. Zu glauben, ich weiß es besser und ich wage es, das zu tun, ich gehe in das Risiko. Das ist eine Erfolgstauglichkeit. Also wir unterscheiden zwischen charakterlicher, fachlicher und Erfolgstauglichkeit. Letztendlich, auch das ist sogar in der Bibel schon dargestellt worden. Das ist die Dreifaltigkeit. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Also der Vater, charakterliche Tauglichkeit als Urquelle. Der Heilige Geist als Urquelle, als charakterliche Tauglichkeit, als Ursuppe, als Möglichkeit. Der Vater als fachliche Tauglichkeit, der weiß, wie es geht, schafft zusammen sozusagen den Sohn oder den Offspring, das Kind, als Erfolgstauglichkeit. Die charakterliche Tauglichkeit ist das, womit wir Probleme bekommen, bis hin zur Kriminalität. Also, dass jemand von seinem Charakter nicht bereit ist, verantwortlich zu sein und seine eigene Zeche zu zahlen, sondern bereit ist, sich über andere zu stellen, als Person und als Wert und andere für ihn oder sie zahlen zu lassen. Das ist die charakterliche Tauglichkeit. Und die ist relativ fix, ließe sich mit Entwicklung weiterbringen, aber Entwicklung funktioniert nur, wenn jemand bereit ist und die Bereitschaft, die nicht vorhanden ist, hat derjenige schon bewiesen. Die fachliche Tauglichkeit kannst du schulen. Mathematik, Programmieren, whatever. Und die Erfolgstauglichkeit, das ist genau das, was die Innovatoren und auch Unternehmer ausmacht. Diesen Blick dafür, wo gibt's eine Lücke? Wo könnte man etwas anders machen? Wo könnte man das Maschinchen, das Systemchen verändern, um es nach vorne zu bringen? Und die kriminelle Energie ist bei der charakterlichen Tauglichkeit. Ja. Die Innovation, ja. Aber das, was du beschrieben hast, Konventionen zu brechen, zu sagen, ich weiß was besser als ihr und ich höre da nicht mehr hin, das ist Erfolgstauglichkeit. Und dazwischen ist sogar die fachliche Tauglichkeit. Die sind weit voneinander entfernt.
Gut, sehr schön. Du, letzte Frage. Immer zum Ende unserer Gespräche hier im Zukunftsmacher-Podcast. In aller Regel stelle ich die gleiche Frage und ich freue mich wahnsinnig, dass ich die jetzt auch an dich stellen kann, Susanne. Es gibt ein, muss ich kurz erklären in zwei Sätzen, es gibt ein kleines Nebenprojekt, was wir hier neben unserem Zukunftscoaching und der Zukunftsforschung und den Startups, die wir gründen und so weiter, daneben machen wir uns Gedanken über eine Frage, nämlich über die Frage, warum gibt es eigentlich in der Schule nicht das Schulfach Zukunft? Logisch, wir lieben die Zukunft, wir haben Methoden, wir haben Zeug, ja, also wir hätten eigentlich gern, dass das jeder macht und warum gibt es nicht das Schulfach Zukunft? Lange Rede, kurzer Sinn, ich will jetzt gar keine Antwort, warum es das Schulfach Zukunft nicht gibt, sondern wir sind dabei, eine Art Curriculum zusammenzustellen, sozusagen, was denn da alles rein müsste und das geht alles nicht von heute auf morgen, aber irgendwann werden wir dahin kommen, tatsächlich so etwas wie ein Schulfach Zukunft zu entwerfen. Meine Frage an dich ist, aus dem, was du kannst, was du erfahren hast, was du gelernt hast in der Welt, was wäre das Element, was du gerne in dieses Schulfach Zukunft sozusagen mit hineinpacken würdest und warum?
Erkennung von Manipulation. Anerkennung von Charakteren, Fähigkeiten und Möglichkeiten und dann das Können etablieren, mit Menschen wirklich umzugehen. Diese drei Sachen.
In einem anderen Podcast würde es heißen, danach kann nichts mehr kommen. Genau. Wunderbar. Perfekt.
Im Gegenteil, gerade dann wird ganz viel Positives kommen. Ja. Weil wir nicht so viel mit Störungen beschäftigt sind.
Ja. Ja. Perfekt. Du, ich danke dir. Ich danke dir wahnsinnig, Susanne, für diese Gedanken, die du mit uns geteilt hast, für die Sichtweisen, auch dafür offen auszusprechen, auch die Sichtweisen, die, wo man schon weiß, dass sie an anderer Stelle irgendwie nicht so gut ankommen, aber genau dadurch wird, jedenfalls ist das unsere Überzeugung, Zukunft gemacht. Dadurch wird Zukunft durch das Beschäftigen mit diesen Sichtweisen wird Zukunft gemacht. Also, es war großartig, mit dir über die Zukunft zu sprechen. Bedanke mich, wünsche dir eine ganz große Zukunft und als allerletztes sag uns bitte, wenn jemand mit dir in Verbindung treten möchte, wenn jemand in deine Webinare, auf deine Vorträge möchte, wenn jemand mehr über Profiler Susanne wissen möchte, was ist das die beste Tür? Wo geht man hin sozusagen, um den Einstieg zu bekommen?
Mich kann man ja schon finden auf Social Media, aber ich glaube, die einfachste Variante ist, auf die Site zu gehen, Profiler Susanne. Auf den Punkt kommen.
Professor. So machen wir es. Und genau diese Seite verlinken wir. Noch zwei, drei andere Links verlinken wir hier in den Shownotes unter diesem Podcast. Wen es interessiert, große Empfehlung von mir. Klickt drauf, geht rein und entdeckt eine Welt, von der die meisten von uns noch viel, 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 viel zu wenig wissen. Vielen Dank, Susanne. Bis bald.
Ich danke dir und ich wünsche eine wunderbare Zeit.
Danke dir fürs Zuhören im Podcast Zukunft entdecken, entwickeln, erreichen. Wenn ich dich inspirieren konnte, dann teile es gern mit deinen Freunden und mit deiner Familie. Mehr Infos zu deiner Zukunft, wie man sein bestmögliches Zukunftsbild entwickelt und wie man es erreicht, findest du in meinem Blog unter jansky.de. Und dort habe ich dir auch noch ein kleines Geschenk für deine Zukunft hinterlegt. Hole es dir gleich ab unter jansky.de/Geschenk. Bis zum nächsten Mal und auf eine großartige Zukunft.